zwei kurze Dinge persönlich weitersagen. Das eine ist, als ich vor 2 Wochen hier stand, habe ich euch gesagt, wenn alles gut geht, werden wir in der nächsten Zeit Pflegekinder haben, die bei uns einziehen. Es ist gut gegangen. Seit circa 1,5 Wochen leben wir zu 5 als Familie. Die beiden Jungs, 2 Zwillinge, 2 Jahre, sind jetzt Teil unserer Familie. Alles ist anders, aber es ist schön. Ich bin etwas müder, ich schaffe nicht mehr so viel wie vorher, aber es ist sehr schön. Oder ich schaffe anderes. Das Zweite, wo ich euch kurz mit hineinnehmen möchte, ist erstmal etwas, wo ich euch Danke sagen möchte. Wir hatten von Freitag auf Samstag eine Übernachtung der Jugendgruppe aus Merzig hier. Und es ist einfach schön, dieses Gebäude mit den Möglichkeiten hier in Völklingen zu nutzen. Und das ist das, was ihr als Gemeinde dieser Gruppe uns zur Verfügung gestellt habt in dieser Zeit. Es ist warm, es ist schön, es hat Raum, ihr habt Technik. Es ist einfach schön. Ein Raum unten, den die Kinder auch oder die Teenies auch nutzen konnten. Richtig, richtig gut. Und ich verbinde damit nicht nur etwas mit Merzig, sondern auch etwas mit Völklingen, weil diese Gruppe, die sich von Freitag auf Samstag hier getroffen hat, ist als Bibelunterrichtsgruppe gestartet. Und wir haben die Bibelunterrichtsgruppe gestartet mit der Vision, dass daraus eine Jugendgruppe entsteht. Sie werden älter. Heute ist es eine Jugendgruppe. Und auch wir hier in Völklingen haben eine Bibelunterrichtsgruppe. Und ich sage euch, es ist eine wunderbare Gruppe, die Anna und ich sozusagen leiten können. Und auch sie werden älter werden. Und auch aus dieser Gruppe wird, so Gott will, eine Jugendgruppe entstehen, die hier ein Zuhause hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, wo mein Herz schlägt, aber auch meine größte Freude ist, zu erleben, wie diese jungen Menschen beginnen, eine eigene Gotteserfahrung zu machen. Wie sie erleben, dass Glaube nicht nur ist, ein Wissen zu sammeln, sondern diesen lebendigen Gott, der lebt, diesem Jesus zu folgen. Und ich sehe auch immer viel Wertvolles von dem, was die Kinder und die dann Teenager werden, aus ihren Familien mitnehmen. Zum Beispiel, wenn wir über das Thema Gebet nachdenken und wir sie fragen, wo hast du beten gelernt? Dann erzählen sie etwas von dem, was sie aus ihren Familien mitgenommen haben. Und wir können daran anknüpfen und es weiterführen. Und wir haben viel Freude, Anna. Es macht einfach Spaß, mit dieser Gruppe auch zu sehen, was Gott tut. Betet dafür, dass da das, was hineingelegt ist von Gott, in jeden einzelnen von den jungen Leuten hier auch aufgehen kann. Meine größte Freude ist, wenn ich etwas von dem Weg Gottes im Leben von jedem Einzelnen sehe. Das sind so wunderbare Persönlichkeiten. Ich freue mich immer, ich kann es gar nicht erwarten, zu sehen, wenn die Jahre vergehen, wie sie älter werden, wie sie mehr Verantwortung nehmen, wie irgendwann eigene Entscheidungen aus Glaube heraus getroffen werden. Und das will ich erleben und das habe ich immer wieder erlebt. Und ihr könnt mit dafür beten und dürft Zeuge dafür sein. Denn unser Herr ist lebendig. Und der Gott, an den wir glauben, ist der Gott, der gekommen ist. Und nun leite ich zur Predigt drüber. Es ist Adventszeit. Wir sehen den Kranz. Heute ist der Sonntag, wo 4 Kerzen brennen. 4. Advent. Und mein Thema heute heißt, bahnt einen Weg für den Herrn. Bahnt einen Weg für den Herrn. Es ist ein Satz aus der Bibel, der Altes und Neues Testament miteinander verbindet. Im Alten Testament ist es eine Aussage im Prophetenbuch Jesaja. Dort steht in Jesaja 40, 3 bis 5, hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. So hat er selbst es angekündigt. Merkt ihr, das wird eine große Ankündigung gemacht. Es ist Adventszeit. Die Ankunft des Herrn steht bevor. Gott selbst kündigt sein Kommen an. Und in dieser Situation kommt dann die Aufforderung, bahnt einen Weg. Bereitet euch vor, dass er kommt. Es soll ein Weg geebnet werden, Täler werden aufgefüllt, Berge und Hügel werden flach, alles um dem Herrn, der kommt, einen geraden Weg zu ebnen, der ihm würdig ist. Es soll vorbereitet sein, wenn er kommt. Im Neuen Testament wird das Motiv des Rufers, der in der Wüste das Kommen des Herrn angekündigt, auch aufgegriffen. Und wer sich von euch in der Bibel auskennt, weiß, dass hier von Johannes dem Täufer die Rede ist. In Matthäus 3 lesen wir davon, im Kapitel 3. In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste zu predigen. Er rief: Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Über Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja gesagt: Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Johannes der Täufer ist der Prophet, durch den Gott uns sagt: Jesus Christus ist der Herr, der angekündigt wird. Jesus Christus ist der Gott, der kommt und sein Reich in dieser Welt aufrichtet. Jesus Christus ist die Person, von der Jesaja 40, 1 bis 11 redet. Ich will nun mit euch zusammen gleich diesen ganzen Text aus Jesaja etwas näher anschauen. Und auch etwas mehr lesen. Es ist ein echter Adventstext, weil er die Erwartung auf das Kommen unseres Herrn zum Thema hat. Aber es ist nicht nur ein Text, der die Erwartung schürt, sondern es ist auch ein Text, der deutet, der uns etwas von Gottes Gedanken sagt. Was passiert, wenn Jesus kommt? Wer ist das, der kommt? Ich lese uns nun den ganzen Predigttext vor, Jesaja 40, 1 bis 11, nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Wer mitlesen möchte, Jesaja 40, 1 bis 11. So spricht euer Gott: Tröstet, ja, tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu: Nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Hört, jemand ruft: Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach, denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Fülle und Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen, so hat er es selbst angekündigt. Hört, jemand sagt zu mir: Sprich zu den Menschen. Was soll ich ihnen sagen? Frage ich. Sag: Die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleich den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig gültig. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut. Und scheue dich nicht, sag den Städten im Land Juda: Seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein Mächtiger. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit, sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Mit diesem Text, den wir eben gehört haben, beginnt im Prophetenbuch Jesaja der Abschied, den man das Trostbuch nennt. Vorher ist viel Schwieriges, viel Gerichtsankündigungen zu lesen, viel Schweres, das gedeutet wird. Und dann ab Kapitel 14 Trost. Tröstet, ja, tröstet mein Volk. Gott spricht zu seinem Volk, damals war es Israel. Aber nicht nur das Israel damals ist das, wozu dieser Text etwas sagt, sondern genauso auch das Volk Gottes Israel heute. Aber nicht nur das Volk Israel heute, sondern was ist das Volk, das der Herr sich erworben hat? Es sind auch wir, die Gemeinde Jesu. Tröstet, tröstet mein Volk, das ist ein Satz, den wir für uns hören können. Denn auch wir sind als seine Gemeinde sein Volk. Und dann kommt ein Text, der für mich sich so wie ein Sonnenaufgang anhört, der so Atmosphäre hat. Versetzt euch in das Bild dieses Sonnenaufgangs. Vorher ist Dunkelheit, es ist Nacht. Ein Sonnenaufgang wird angekündigt. Wir wissen, irgendwann kommt er. Wir haben die Uhren, wir wissen, wann er kommt. Aber stellt euch eine viel zu lange Winternacht vor, wo man sich fragt, wann wird es wieder Licht? Wann wird es wieder hell? Wann wird der neue Tag kommen? Und dann geht die Sonne auf und der neue Tag beginnt. Wir sollen Hoffnung auf einen neuen Tag spüren, Hoffnung auf eine neue Zeit. Denn dieser Text sagt, Gott hat es beschlossen. Es ist genug, die Finsternis ist vorbei. Hört das mal, diese Atmosphäre. So spricht euer Gott, tröstet, ja tröstet mein Volk, ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Es ist genug. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft, eure Schuld ist beglichen, nun kommt etwas Neues. Diese Prophetie beginnt für mich wie ein Sonnenaufgang. Spürt ihr etwas von dieser Hoffnungsatmosphäre? Finsternis lag auf dem Land. Es schien, als wenn es keine Hoffnung auf einen neuen Tag geben könnte. Doch der Herr verheißt eine neue Zeit. Die Sonne geht auf. Das Licht kommt. Der Herr kommt. Und so wird der Herr angekündigt. So wird das Kommen des Herrn angekündigt. Etwas vergeht. Das Neue kommt. Und Gott hat es beschlossen. Bis Israel und die Nation dann aber erleben, dass der Herr kommt, vergehen noch über 700 Jahre. Das gehört auch zum Prophetenbuch Jesaja. Überlegt mal, 700 Jahre, was für eine Zeit. Heute 2022, 1322, das ist die Zeitdimension. Aber er ist angekündigt. Wir können uns als Menschen sehr schwer an Gottes Zeitgefühl gewöhnen. Du hörst eine Trostbotschaft, eine Hoffnungsbotschaft und dann dauert es so lange. Aber er verheißt seinen Trost. Er sagt, bahnt einen Weg für den Herrn, der kommt. Aber egal wie lange es dauert, der Trost Gottes kommt zu seinem Volk. Und ich will nicht nur über die Vergangenheit predigen, sondern für jeden von uns. Und ich sage dir, der Trost Gottes kommt. Er kommt auch zu dir, auch zu uns als Gemeinde. Er kommt auch zu unserem Volk. Der Trost Gottes kommt. Vielleicht brauchst du gerade jetzt diese Ermutigung, dass du es hörst, als eine Verheißung Gottes für dich, wo er dir sagt, nun hast du genug gelitten, die schreckliche Zeit ist vorbei. Das ist sehr frei, oder? Darf man so mit dem Text umgehen? Ich glaube ja, ich glaube genau auch, dass wir das für uns persönlich hören. Dafür ist dieser Text gegeben. So nutzt der Heilige Geist diesen prophetischen Text, der so alt ist, für uns heute. Die Umstände mögen für jeden von uns verschieden sein, die Nöte sind verschieden. Aber in allem brauchen wir die Hilfe Gottes, den Trost Gottes und die Hoffnung auf eine neue Zeit. Und so wurde das immer wieder mit Bibeltexten gemacht in der ganzen Kirchengeschichte. Und so geschieht es auch heute, dass wir diese alten Texte lesen und den Heiligen Geist zu uns reden lassen. Stellt euch einmal vor, dieser Text, den wir eben gelesen haben, wie lesen das Christengemeinden jetzt in der Ukraine? Es ist Krieg und er dauert schon seit vielen Jahren. Seit der Eroberung der Krim, sie sagen in ihrer Geschichte 8 Jahre mindestens. Und seit Februar diesen Jahres ein Krieg mit all dem Schrecken, den ein Krieg zwischen einer Nation und einer anderen Nation bedeutet. Nun ist der Winter da. Strom, Wasser und Wärme sind unsicher. Die Zukunft ist unsicher. Wie lange wird es dauern? Das ist unsicher. Wie wird eine Gemeinde in der Ukraine diesen Text lesen? Sie wird es als einen Hoffnungstext lesen. Gottes Wort gibt eine Hoffnung auf das, was kommt. und sie hören für ihre Situation, das Leid wird ein Ende haben. Der Krieg wird nicht für immer dauern. Es gibt eine Hoffnung und eine Zukunft. Nicht allein, weil das die Geschichte lehrt, dass irgendwann alle Kriege aufhören, weil man irgendwann nicht mehr kann und sich zusammensetzen muss und will, weil man sagt, es muss ein Ende haben. Also nicht nur, weil die Geschichte das lehrt, sondern weil der Herr kommt und weil Jesus Christus der ist, er ist Gott. Wir haben das von Reinhold vorhin gehört, schon am Anfang des Gottesdienstes. Für uns Christen ist das immer eine doppelte Perspektive. Wir glauben an den Herrn, der kommt am Ende der Zeit, diese Welt vollendet und alles gut macht, wann immer das sein wird. Aber genauso glauben wir, dass der Herr kommt in unsere Situation, in unsere Mitte, hier und heute. Und das ist das, was dich jetzt beschäftigt. Und so kommt er auch zu diesem Land Ukraine, zu dieser Nation, zu den Christen dort, zu diesem Volk. Ich beziehe Russland mit ein, weil sie leiden auch an dem Krieg. Den Menschen, die Verantwortung tragen, einfach weitermachen. Und das ist nur ein Beispiel. Du bist nicht die Ukraine. Aber du bist hier in Deutschland in deiner Situation. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit und überlege, wo gibt es für dich eine dunkle Zeit, die enden soll? Egal was es ist, wofür brauchst du Hoffnung, dass Jesus ein neues Kapitel bei dir aufschlägt? Stell dir das vor deinem inneren Auge vor. Mach das jetzt. Und dann will ich diese Worte aus dem Prophetenbuch Jesaja als ein Wort Gottes in dein Leben hineinsprechen. Und ich werde es als ein Gebet tun. Höre das Wort Gottes, das dich ermutigt. Im Namen Gottes rufe ich euch zu. Nun habt ihr genug gelitten. Nun hast du genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Und das ist das, Herr, was du tun möchtest. Das ist das, was du verheißt. Wir würden uns wünschen, dass in der Situation, die wir vor Augen haben, dass es gleich geschieht, dass wir nicht mehr lange auf dich warten müssen, auf deine Hilfe warten müssen, auf deine Veränderung warten müssen. Aber auch wenn wir warten müssen, gib uns die Kraft dazu durch deinen Heiligen Geist, und die Gewissheit, dass dein Trost, deine Hilfe, dein Licht in unserer Situation ankommt und du alles veränderst, zum Guten wendest, dein Licht hineinkommt. Amen. Lasst uns im Text weitergehen. Bahnt dem Herrn einen Weg. Die Betonung der verschiedenen Aufzählungen, wo und wie der Herr einen Weg gebahnt bekommen soll, ist der Gedanke nach der freien Bahn. Alles, was sich irgendwie in den Weg stellen könnte, soll eingeebnet werden, aufgefüllt, abgeflacht. Der Herr soll kein Hindernis haben. Er soll, wenn er kommt, wirklich freie Bahn haben. Der Weg ist nicht die Bedingung dafür, dass der Herr kommt. Der Herr wird kommen. So wie er will, ganz souverän, der Herr wird kommen, er wird sein Reich aufrichten. Und genau deshalb geht es darum, ihn willkommen zu heißen und ihm die Bahn freizuräumen, zu sagen, Herr, wir wollen dich begrüßen. Du sollst geehrt werden. Der Weg, den du gehst, soll zeigen, wir sagen Ja zu deinem Kommen. Und auch wenn es sich so anhört, wie wenn wir dabei aktiv sind, also bahnt einen Weg, wer soll das tun? Und dann wird so aktiv beschrieben, Berge abflachen, Hügel abflachen, Täler auffüllen, Steppe und Wüste sollen einen Weg bekommen. Also auch wenn wir so aktiv da benannt sind, ist es doch nicht wir allein, sondern die Kraft Gottes, die nicht untätig bleibt, wenn es darum geht, Berge und Hügel einzuebnen und Täler aufzufüllen. Weil überlegt euch das mit den Möglichkeiten der Zeit damals, technisch, es ist klar. Das schaffst du eigentlich nicht. Heute haben wir uns so an die Möglichkeit der Technik gewöhnt. Ja, wir können durch die Alpen einen Tunnel graben, wir können Straßen oben drüber bauen, gut Berge abflachen, wenn wir wollen, könnten wir das vielleicht auch. Aber das hier ist ein Bild, das sagt, Es braucht die Kraft Gottes, Gott selbst, der sich einen Weg bahnt. Und er tut es durch seinen Heiligen Geist. Weil wie kommt er an? Er kommt an, indem Menschen ihm ihr Herz öffnen, indem wir ihm unser Herz geöffnet haben, sagen, komm hinein. Dieses bahnt einen Weg ist ein Zusammenspiel von Gottes Kraft und unserem aktiven Mitmachen. Und genau das passiert bei Johannes dem Täufer, der als Vorbote auf die Ankunft des Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes predigt, bahnt dem Herrn einen Weg. Ich lese uns diesen Text über Johannes einmal nach Markus. Da heißt es ganz am Anfang, dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Alles begann so, wie es der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Gott spricht, ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg bereitet. Wie geschieht das jetzt? Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Und so wie Johannes der Täufer damals der Bote war, sind auch wir heute Boten für den Herrn, der kommt. Er lebte in der Wüste und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. Viele Menschen aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Es ist der Heilige Geist, der Menschen mit dieser Botschaft, die Johannes im Namen Gottes predigt, zusammenführt. Und sie reagieren darauf. Sie glauben das, was Johannes predigt. Der Herr kommt. Und dann bekennen sie ihre Sünden und lassen sich taufen. Nicht nur Einzelne, sondern viele. Wie wird heute der Weg für den Herrn gebahnt? Durch den Heiligen Geist, durch die Predigt und durch das Zeugnis von jedem Einzelnen von euch. Der Herr Jesus Christus kommt, bereite dich vor. Er wird einmal kommen am Ende der Zeit, aber er will heute zu dir kommen. Das ist die Botschaft. Und wenn er da ist, wenn du ihn erkennst und an ihn glaubst, dann lade ihn ein. So verstehe ich auch den evangelistischen Dienst in der Gemeinde. Wir können den Herrn nicht kommandieren. Also wir können nicht sagen, Herr, jetzt musst du aber kommen und zwar um diese Zeit um zu der Person. Wir können Gott nicht kommandieren, dass er zu einem Menschen kommt und sich ihm zeigt, wie wir es wollen. Wir können andere aber so für den Herrn, der kommt, sensibilisieren, dass sie ihn erkennen, wenn er vor ihrer Herzenstür steht, dass sie etwas von ihm gehört haben, dass sie spüren, wenn sie etwas in ihrem Leben erleben, wer es ist, der um sie wirbt, wer es ist, der in ihr Leben tritt. Und wenn es dann soweit ist, dann wissen sie auch, was zu tun ist. Weil wir haben ihnen gesagt, wie das geht, bahnt einen Weg für den Herrn. Dann heißt es, wenn der Herr wirklich bei ihnen ist, sag ja zu Jesus Christus als Herrn und Gott deines Lebens. Und dann wissen sie, dass es nur ein Gebet braucht, Herr, komm in mein Leben. Zieh du bei mir ein. Ich will dich willkommen heißen. Dieses Ja ist ein Geschenk. Und das finde ich faszinierend. Also dieses Ja, dass wir Ja sagen dürfen, dass es für uns überhaupt diese Möglichkeit gibt, diesem lebendigen, diesem großartigen, diesem herrlichen Gott zu begegnen. Unser Gott ist herrlich und großartig. Der Jesus Christus, der erwartet wurde und geboren ist, dieser Jesus ist großartig. Und ich will jetzt den Bibeltext, der noch kommt, über den ich nicht im Einzelnen geredet habe, sozusagen die nächsten Verse, die noch ausstehen, die will ich jetzt nicht einfach nochmal bepredigen, sondern ich will sie uns einmal vorlesen, denn es ist ein Text der Anbetung, der diesen Jesus, der kommt, den wir erwarten, groß macht. Und wenn ich diesen Text gelesen habe, will ich einfach Raum geben zum Gebet, dass ihr mit einstimmen könnt in diese Wertschätzung für den Herrn. Ihr könnt auch still sein. Reagiert einfach darauf, auf das, was ihr hört, wie was es in euch auslöst, so wie ihr möchtet. Und ich lese uns nun diese Anbetung vor. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. So hat er es selbst angekündigt. Hört, jemand sagt zu mir, spricht zu dem Menschen. Was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sag, Die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Juda, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit, sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Lass uns eine Zeit des Gebets haben. Und der Tag wird sein, an dem alle Welt dich sieht und dich als Gott erkennt. Jesus, du kommst und du bist gekommen als der gute Hirte. Und diese Worte am Ende des Textes, die uns beschreiben als den, der uns in den Arm nimmt, der sein Volk in den Arm nimmt, behütet, schützt. Es gilt uns, so bist du. Danke dafür, dass du, Jesus Christus, als Licht in diese Welt kommst, dass du für deine Ehre sorgst und dass deine Herrlichkeit niemand von dir nimmt. Amen. Ich glaube, wir singen noch ein Lied und dann hören wir die Ansagen und den Segen.